Biblische Prophetie, Grundlagen. Biblische Prophetie, Prophetie an sich ist, glaube ich, schon ein Reizthema. Winkt mir mal zu, seid ihr alle da? Hinten ist so dunkel in der Ecke, ja, alles klar, gut. So ein Reizthema, was ist geschehen in der Vergangenheit, was geschieht gerade jetzt, was hat sich schon erfüllt, was muss ich noch erfüllen, diese Dinge. Ein breit gefächertes Spektrum vom Reden Gottes, was uns beglückt und vorwärts bringt und beschenkt. Es geht jetzt hier um Grundlagen. Und das ist einigermaßen tröstlich für mich und beruhigend, weil im Studium der prophetischen Bücher habe ich doch gemerkt, wie wenig ich doch weiß, wie wenig umfängliches Wissen ich habe. Deswegen habe ich auch ein Buch zu Rate gezogen von meinem Dr. Fruchtenbaum, der die Grundlagen biblische Prophetie etwas näher erläutert, aber ich möchte auch nicht so stark in die Einzelheiten gehen. Wir bleiben bei Grundlagen, deswegen gehen wir zum Buch der Offenbarung. Und die Offenbarung ist ein Buch, was auf der einen Seite sehr interessant ist, aber auch wiederum sehr viele verschiedene Lehrmeinungen bedienen kann. Und wir sind herausgefordert, dort wichtige Dinge für uns, ich sag mal, zu extrahieren, ja, wie ein guter Espresso, ne? Braucht einen bestimmten Druck, einen bestimmten Mahlgrad, eine bestimmte Einstellung und dann kommt da was Schmackhaftes bei raus. Ja, was passiert in diesem Buch der Offenbarung? Da ist ein Mann namens Johannes, ein Jünger Jesu. Der Johannes, der an der Brust von Jesus gelegen hat, der seinen Herzschlag gehört hat, der so nah bei ihm war, wie niemand sonst ihn so geliebt hat, wie niemand sonst den Jesus lieb hatte, wie niemanden sonst, wenn man denn dieses Wort benutzen darf. Und der war auf Patmos, nicht freiwillig, verbannt, gefangen, aufgrund seines Zeugnisses, seiner Liebe für Jesus, seines Brennens, seiner Verkündigung. Und als er dann dort war, hat er viel Zeit gehabt. Und er machte eine offenbarende Erfahrung. Eine Stimme sprach zu ihm. Ich denke, es war hörbar, denn er sagt, er schreibt, er beschreibt, es ist eine Stimme wie eine Posaune in seinem Rücken. Hat nichts gesehen in seinem Rücken, wie eine Posaune, eine Stimme plötzlich, die ruft. Und er war neugierig und drehte sich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Der Menschensohn, der auferstandene Jesus. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Wow, was für ein Bild. Wir haben so richtig keine Vorstellung davon, ne, was das für eine brachiale Erscheinung ist. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Johannes bekam es mit der Angst. Der Jünger, der an seiner Brust gelegen hat, der ihn verstanden hat wie kein anderer, bricht vor Angst zu den Füßen Jesu zusammen. Da war gar nichts mehr gewonnen. Er hat keinen Mucker mehr gemacht. So war der durchdrungen von Angst. Es gibt uns eine Vorahnung davon, wie dieser auferstandene Jesus eigentlich auftritt. Was für ein Typ ist das eigentlich? So ein Rocker mit einer Lederjacke, der dann alle einschüchtert? Nein, sein Erscheinen ist viel gewaltiger, viel dramatischer. Vergiss die Champions League. Vergiss, wenn Bayern München in der 98. Minute das Siegtor schießt. Vergiss Herr der Ringe. Diese ganzen Dinge kommen nicht mit, im Entferntesten nicht mit Offenbarung. Was macht jetzt Jesus? Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Die hat Jesus also in der Hand. Niemand sonst, nur allein Jesus. Lassen wir uns niemals einreden, dass irgendjemand uns wegsperren kann. Dass irgendein Mensch, ein Wesen, ein was weiß ich, ein Guru uns in irgendeine Hölle einsperren kann, weil der hat den Schlüssel ja gar nicht. Ja, nur Jesus. Ganz einfach. Nur Jesus hat diesen Schlüssel. Und das erste Buch der Offenbarung schenkt uns gleichzeitig einen Überblick über die Gesamtheit der ganzen Offenbarung. Wir haben das in drei Teilen eingeteilt. Johannes bekommt den Auftrag, schreibe auf, was du gesehen hast, also das, was im ersten Kapitel steht, was wir gerade uns angeschaut haben, die Erscheinung von Jesus. Schreibe auf, was du gesehen hast, das, was ist, das ist der Zeitraum, in dem Johannes gerade gelebt hat. Das betrifft die Sendschreiben an die sieben Gemeinden, die Kapitel 2 und 3. Und dann schreibe auf, was geschehen soll danach. Das sind die Kapitel 4 bis zum Ende der Offenbarung, also der ganz große Teil. Wir beschäftigen uns mit den sieben Gemeinden, mit der Zeit, in der Johannes gelebt hat. Es sind genau sieben Gemeinden. Jesus beschreibt das hier auch. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand und der sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Alle sieben Gemeinden haben zur Zeit des Johannes wirklich real existiert. Die hat es gegeben. Und zu jeder Gemeinde hat Jesus etwas zu sagen. Gleichzeitig sind alle sieben Gemeinden auch ein Typus für die gesamte Kirchengeschichte. Denn jeden Typus der jeweiligen Gemeinde finden wir durch die Geschichte hindurch mit passgenauer Beschreibung. Und wir können sogar heute in unserer jetzigen Gemeinde in Anlehnung an diese sieben Gemeinden Dinge finden, die uns etwas angehen, die uns bewegen, die uns zum Nachdenken bringen. Und darum soll es letztendlich auch in dem prophetischen Wort, in der Prophetie, in den Grundlagen gehen. Es ist immer praktisch und keine theoretische Doktorarbeit. Die sieben Sterne, ja, sind die Engel, sagt hier Jesus. Ich weiß jetzt nicht, warum der Johannes den Engel schreiben soll. Ne, aber die sind ja nicht unsichtbar, im unsichtbaren Raum irgendwo unterwegs als Helfer, Botschafter, was weiß ich. Das Wort Angelos heißt ja auch so viel wie Gesandter oder was kann man noch sagen? Bevollmächtigter, dem ist was anvertraut. Also das könnte durchaus sein, dass man darunter auch die jeweilige Gemeindeleitung verstehen kann, die einen bestimmten Autoritätsbereich und auch Verantwortungsbereich, über eine Gemeinde bekommen haben, in der Liebe Jesu natürlich. Und deswegen nehme ich an, dass da nicht irgendwie ein Agent gemeint ist oder irgendwas, sondern tatsächlich die Gemeindeleitung. Schönen Gruß an unsere Gemeindeleitung. Jesus hält euch in seiner rechten Hand. Niemand wird euch da wegholen. Das dazu. Die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden, inmitten denen wandelt Jesus. Zur ersten Gemeinde, das ist die Gemeinde in Ephesus. Die Gemeinde, man nennt sie auch die Gemeinde in der apostolischen Zeit, also wo die Apostel eben auch noch gelebt haben, die Jesus gekannt haben, die mit ihm gegangen sind. Es war die erste Gemeinde, die sich so entwickeln durfte. Das sind viele, viele, wir lesen das in der Apostelgeschichte, wie viele Wunder da geschehen sind. Eigentlich am laufenden Band, eigentlich jeden Tag, jede Nacht, jede Stunde. Ist da irgendwas passiert? Ist da irgendwas gewesen? Irgendeine Action? Und die Menschen haben darauf gebrannt, dass Jesus wiederkommt. Also die haben jede Minute damit gerechnet, dass der jetzt wiederkommt und sie abholt, was uns vielleicht heute manchmal ein bisschen fehlt. Nur eins hatten sie verloren, sagt Jesus. Die erste Liebe. Das habe ich gegen dich. Dass du die erste Liebe verlassen hast. Harter Tobak, starker Tobak. Geht es dabei um meine Liebe zu Gott, um den Ausdruck unserer Liebe zu Jesus, dass wir nicht mehr so richtig brennen und da ist ein bisschen Routine reingekommen und jetzt müssen wir einfach mal weitermachen, bis er kommt. Und aber ja, so richtige heiße Liebe, ne? die ist, nee, das ist nicht mehr, die ist weg. Geht es darum? Ich denke nicht. Im Griechischen heißt das Wort dort Protos Agape. Und Protos kommt von Prototyp. Prototyp ist der Erste, das Erste seiner Art. Es geht also gar nicht um uns. Es geht um den, der uns erstmal liebt, der uns zuerst geliebt hat. Und das ist ja immer Gott. Das ist Jesus. Die haben vergessen, dass Gott sie zuerst liebt. Erst dann kannst du überhaupt lieben. Erst dann kannst du überhaupt sowas wie Nächstenliebe entwickeln, wenn du weißt, du bist geliebt, wie du bist. Du bist angenommen mit dem, was du bist. Nicht mit dem, was du sein sollst. Nein, du bist angenommen mit dem, was du bist. Das ist die Liebe. Nichts anderes. Also lass dir nicht einreden, du musst erst das und das und das werden. Und dann kommt Gottes Liebe zu dir. Nein. Die ist von Anfang an da. Er hat uns geliebt, als wir noch gar nichts wussten von ihm. Als wir keine Kenntnis hatten, wofür und warum Jesus gestorben ist, nämlich für dich und für mich, für unsere Errettung. Als wir ihn abgelehnt haben sogar. Das ist die erste Liebe. Und das ist dramatisch, denn das hat Folgen für unser Leben. Tun und Buße, sagt Jesus. Wieder so ein Wort, wo vielleicht einige denken könnten, oh, das, die Liebe verlassen, oh, das ist nicht mehr, das, Mensch, das spielen wir mit der Errettung, ne, das ist die Rettung verloren, das, da geht was den Bach runter, da ist das weg. Aber das stimmt nicht. Buße heißt sowas wie Korrektur, Richtungsänderung, überdenke dein Glaubenssystem. Ja, lass das mal rein in dich. Und es setzt nicht voraus, dass du jetzt sofort alles richtig machst, sofort alles ins richtige Licht drückst und du morgen der beste Christ bist, sondern du bist auf einem Weg, ein Prozess wurde angestoßen. Das geht auch nur durch die Liebe. Was sagt denn Jesus in Bezug auf unsere Errettung eigentlich? Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Nimmermehr, niemand, niemals, niemand. Niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen. Ja? Das ist mal Fakt. Und die erste Gemeinde hatte nicht die Auffassung, dass Errettung verloren gehen könnte, das war überhaupt kein Thema in dieser ersten Gemeinde Ephesus. Es kam später, in der späteren Kirchengeschichte auf. Aber die erste Gemeinde hatte niemals überhaupt nur einen Gedanken daran verschwendet, dass Errettung verloren gehen könnte. Ja, jetzt gibt es aber noch eine andere Stelle, die ich ja auch von einigen Geschwistern schon oft gehört habe, die damit wirklich auch hadern und schlaflose Nächte denen bereiten. Gute, wirklich gute Christen, diese Bibelstelle, ne, in Matthäus 7, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen. Na, haben wir's. Also, machen wir jetzt. Sondern, die dem Willen tun, meines Vaters im Himmel, die werden gerettet. Die werden ins Himmelreich kommen. Tue ich denn den Willen des Vaters? Muss ich jetzt irgendwie noch mehr anstrengen, um den Willen des Vaters zu tun? Was ist denn der Wille des Vaters? Wie definiert sich der Wille des Vaters? Ist das irgendwas Schwammiges, wo wir eine Checkliste brauchen von 50 Punkten und dann können wir abhaken? Oh, erfüllt, erfüllt, erfüllt. Jetzt. Was ist der Wille des Vaters? Johannes 6. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Der Glaube an den Sohn Gottes, der Glaube an Jesus Christus, das ist der Wille des Vaters. Und das tun wir. Das tun wir alle zusammen. Deswegen wird niemand und nichts und gar keiner dich aus seiner Hand reißen können. Niemals. Das ist Fakt. Es geht um ganz andere Dinge. Oftmals lesen wir auch, gerade in den 7-Sendschreiben der Gemeinden, wer überwindet, dem wird das und das geschehen. Und der kriegt die in die Belohnung. Na, hört gut zu, Gemeinde. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Oh, es gibt einen zweiten Tod auch noch. Jetzt auch noch das. Ich wusste nicht so richtig, kann ich euch das zumuten am Sonntagmorgen? Der zweite Tod, das ist nochmal eine ganz harte Sache. Ja, was ist denn das überhaupt? Wir machen einen Ausflug in Offenbarung Kapitel 21. Es geht jetzt ein bisschen weiter, wir gehen nachher wieder zurück. Nur um die Erklärung willen. Die Feigen aber und Ungläubigen und Freveler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Das ist der zweite Tod, ihr Lieben. Alle Menschen werden eines natürlichen Todes sterben, ob gläubig oder nicht. Oder alle werden auferstehen, einen zum ewigen Leben, die anderen zum Gericht. Bedeutet das jetzt, dass sie erst alle verwerflichen Dinge überwinden muss, alle moralischen Gegensätze, alles, was irgendwie jetzt schiefläuft, überwinden muss, damit ich den zweiten Tod nicht erleiden muss? Heißt es das wirklich? Muss ich jetzt alles, dann wäre das doch eigentlich aus eigener Kraft, wenn doch eigentlich dann eigene Werke. Und wir könnten ja auch andere Dinge hier einsetzen. Ehebruch, Scheidung, Wiederheirat, Homosexualität, ideologische Ausrichtung. Wir können alles einsetzen, ja, wenn wir wollten. Und das stimmt ja alles. Dann nicht mit dir. Und jetzt bearbeite das mal alles. Und dann, wenn du das alles überwunden hast, wenn du wirklich ein Überwinder bist, dann. Und so haben es ja auch die Pharisäer gemacht. Das Fenster, in das die Menschen rein durften, wurde mal kleiner in den Himmel, bis es ganz zu war. Wollen wir das wirklich tun? Wollen wir das tun? Nein, das wollen wir nicht. Wer ist denn ein Überwinder? Auf wen bezieht sich diese Aussage, Überwinder? 1. Johannes 5, Vers 4 und 5. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Es geht also gar nicht um die Christen, denen das passiert, sondern das sind Leute, die gar nicht wiedergeboren sind, die gar nicht errettet sind. Wir aber sind ja errettet und niemand wird uns aus seiner Hand reißen. Trotzdem geschehen uns Dinge, die fehlerhaft sind, so wie es da steht. Es gibt Christen, denen passiert sowas. Die leben auch solche Lebensphasen durch. Und trotzdem sind sie errettet. Trotzdem sind sie errettet. Und das müssen wir mal auf unserer Zunge zergehen lassen, wie viel Gnade da drin ist. Denn nur die Gnade leitet uns wirklich zur Umkehr. Was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Das sind die Überwinder. Die glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Mir selber ist es passiert. Ich habe ein Jahr Therapie gemacht wegen Suchtproblemen von 2023 bis 2024. Ging schon lange Zeit vorher los. Ich war am Ende. Und während der Therapie habe ich gedacht, die Therapeutin wird mir jetzt sagen, was mit mir alles schiefläuft. Ne? Was so, nichts dergleichen ist passiert. Nein, es war Arbeit. Es war ein Innehalten, ein Durchatmen, ein Anschauen meiner selbst. Was ist denn in mir? Warum habe ich keinen Kontakt mehr zu mir? Warum habe ich keinen Kontakt mehr zu Gott? Diese Dinge, ja. Und es hat ein Jahr gebraucht, um in Gesprächen rauszukriegen, was da nicht los ist. Ich bin jetzt seit 3 Jahren trocken. Kein Alkohol mehr. Und ich bin glücklich damit. Und ich habe wahnsinnige Angst gehabt, einen Rückfall zu erleiden, weil das hätte das Ende bedeutet. Das Ende meiner Ehe. Das Ende der Beziehung zu meinen Kindern. Das Ende, ich hätte mich umbringen können. Das hat das Ende bedeutet. Aber dort habe ich gelernt, wenn ein Rückfall passiert, ist es gar nicht das Ende. Es ist nicht das Ende. Es ist ein Dazulernen. Ich habe eine Person, meine Notfallperson ist heute nicht da, das ist der Peter. Eine Notfallperson, den kann ich anrufen, wenn es nachts um 3 ist und ich habe einen Druck und ich will mir was holen, bevor ich loslaufe und mir Alkohol hole, rufe ich diesen Mann an. Und er trägt das mit mir zusammen schon eine Weile. Gestern hat er mir noch geschrieben, er wünscht mir eine gute Predigt, hat mich gedacht, hat mich gesehen, das brauchen wir. Wir brauchen diese Annahme. Du bist willkommen. Du bist richtig so, wie du bist. Ja, du hast Defizite. Aber du hast dich auf den Weg gemacht. Darauf kommt es an. Alles, was aus Gott geboren ist. Jesus erscheint diesen 7 Gemeinden auch in ganz unterschiedlicher Art. Er erscheint einer Gemeinde als der, der das zweischneidige Schwert aus dem Mund hat. Der Gemeinde in Ephesus erscheint er als der, der mitten unter ihnen wandelt. Mitten unter den Leuchtern. Weil sie genau das brauchten. Weil sie genau das brauchten, Jesus wieder ins Zentrum zu holen. Er ist das Zentrum meiner Schwäche. Er ist das Zentrum in meiner Stärke. Er ist das Zentrum in meinem Leben. Ohne ihn geht gar nichts. Ohne seine Liebe kann ich nicht existieren. Obwohl auch festgestellt wird, dass durchaus Werke da sind in dieser Gemeinde. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Mühsal. Ich kenne deine Geduld. Ich weiß, du hast die falschen Apostel entlarvt und so weiter, ja, und hast meinen Namen verteidigt und so weiter. Aber irgendwie ist dann doch die Liebe war weg. Es war irgendwie nicht so lobenswert. Obwohl Werke da waren und Mühsal und so weiter, alles da, ja. Das ist eine Beobachtung, die, wenn du genau hinschaust, dir des Öfteren begegnen kann in christlichen Kreisen. Dass durchaus Werke da sind, durchaus Bemühungen da sind und doch was fehlt. Eine Stelle haben wir im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 3. Und wir denken in unseren Gebeten ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Ich denke, hier kann man schon mal im Vergleich den Unterschied sehen. Es geht nicht nur um irgendwelche Werke, um Mühsal, um Ausharren, um irgendwas. Es geht um Werke im Glauben. Es geht um Liebe in der Geduld oder um Arbeit in der Liebe. Und es geht um Geduld in der Hoffnung. Es geht um Glaube, Liebe und Hoffnung. Darum geht es. Ohne Liebe ist alles irgendwie Schall und Rauch. Ne? Hat nichts wirklich einen Tiefgang, nichts eine Bedeutung. Und die waren nicht perfekt. Aber was sie getan haben, haben sie aus Glauben getan, in der Liebe und in der Hoffnung. Die Frage ist meine Grundmotivation. Warum mache ich eigentlich diese Dinge? Warum diene ich? Warum überwinde ich? Warum widerstehe ich? Wo ist meine Herzensmotivation begründet? Manch einer will vielleicht gesehen werden. Manch einer will sich vielleicht einen Machtbereich erschließen. Auch das gibt es. Manch einer will sich vielleicht selber beweisen, er schafft es. Ja. Oder mache ich das wirklich auf die Hoffnung auf Jesus Christus hin, auf seine Errettung, weil er mich liebt? Die Motivation ist sehr ausschlaggebend für den weiteren Verlauf deiner Entwicklung, deiner Heilung, der Entwicklung der ganzen Gemeinde. Wir haben hier die wunderbare Bibelstelle noch. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wenn wir hier einen Mangel verspüren, einen Mangel an Glaube, Hoffnung und Liebe, dann bringt das auch einen Mangel an Gewissheit mit sich. Bin ich denn noch richtig? Ist mein Glaubensleben noch intakt? Wir wissen nicht mehr so richtig, wo stehen wir eigentlich? Bin ich noch im Rahmen? Bin ich noch im Willen Gottes? Bin ich schon draußen? Ja? Wir brauchen dann vielleicht von außen irgendwelche Bestätigungen, dass wir noch gut sind oder eben auch nicht. Wir wissen das nicht mehr. Das ist aber wirklich ein Grundpfeiler und eine Grundlage biblischer Prophetie, dass wir genau das wissen. Hebräer 10, 22 bis 24. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los vom bösen Gewissen. Los vom bösen Gewissen. Das böse Gewissen ist der größte Mist, den es gibt. Es sagt dir nämlich immer, ich sündige noch. Ich bin immer noch. Es gibt dir immer das Gefühl, du sündigst noch, obwohl das weg ist. Das Sündenbewusstsein ist mit dem Tod Jesu gestorben. Aus, fertig. Das war's. Rambazamba. Ja. Sonst müsste ja, Amen. Sonst müsste ja, überleg mal, vorher waren ja die ganzen Opferrituale, ne? Täglich, stündlich, wöchentlich, was weiß ich. Und wenn die geopfert haben, hätte es ja dann sein müssen, dann wäre es ja gut gewesen. Aber die haben ja wieder opfern müssen, ein Tier, und wieder opfern müssen. Es war also immer nur eine Erinnerung an die Sünde. Jesus dagegen hat ein für alle Mal mit seinem Opfer Schluss gemacht damit. Hören wir auf mit dem schlechten Gewissen. Es gibt nur eine Entwicklung in Christus, im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, aber kein schlechtes Gewissen. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Dafür ist diese Gemeinschaft hier auch da. Eine tröstliche, sich aufbauende, sich ermutigende Gemeinschaft, die dich sieht, die dein Selbst sieht, was du wirklich bist. Nicht, was du meiner Meinung nach sein sollst, was du wirklich bist. Und das darfst du auch erkennen. Nicht, was du darstellen sollst. Nicht, du sollst jetzt ein guter Christ sein. Was du wirklich bist. Der Tag deiner Freiheit und deines Ausbruchs, der steht nicht im Kalender deines Smartphones. Den kann man vielleicht verschieben, dann passt das und das nicht. Nee, der ist reingeschrieben in die Tiefe deines Herzens von Gott selber. Ich sag mal, er hat es beurkundet. Er hat das in dir beurkundet mit den Worten, ich habe dich je und je geliebt. Deshalb habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Die Gnade ist es, die uns den Weg weist. Was ist Gnade? Eine unverdiente, von Leistungen verdienst, unabhängige Gunst Gottes. Du musst gar nichts machen. Du musst nichts leisten. Hör auf damit. Wegen irgendeiner Meinung, wegen irgendwas, was zu machen. Eine unverdiente, von Leistungen verdienst, unabhängige Gunst Gottes. Und dann sage ich dir, wenn du das mal kapiert hast, bist du eine Rakete. Dann kommt die erste Stufe, die zweite Stufe und die dritte Stufe. Und dann kann dich keiner mehr aufhalten in dem, was du bist. Nicht in dem, was du irgendwie sein sollst. In dem, was du bist. Das ist die Herausforderung. Und das können wir gut angehen. Wir sehen das am Volk Israel. Ja? Mit starker Hand aus Ägypten geführt, mit Wundern, mit Zeichen, auch Herausforderungen, auch in Fragestellung, alles Mögliche. Und irgendwann waren sie tatsächlich an der Tür zur Freiheit, das verheißene Land. Jetzt nehmt es ein. Nehmt es ein. Ja? Jetzt habt ihr es geschafft. So. Und dann, ja, Gott ist schon mit uns, aber. Wir sollten mal gucken, was da los ist. Wir sollten mal Kundschafter aussenden. Und dann haben sie das betrachtet durch das Schlüsselloch ihrer Angst und ihrer Unsicherheit. Und haben sie die Riesen gesehen. Das sind sie zurückgekommen. Nein. Viel zu gefährlich. Bleib bei deinem Job. Bleib in der Sklaverei. Bleib, wo du bist. Aber zurück, ein Zurück gibt es nicht mehr. Nach Ägypten ging es nicht mehr zurück. Das ging nicht mehr. Aber, sie durften noch mal eine Schleife drehen. Ne? Oh, nee, es geht noch mal zurück. Er war noch nicht so weit, es ging in die Wüste. Und hat sie Gott da verlassen? Nee, hat er nicht. Bis zur nächsten Chance hat er sie versorgt. Natürlich war da Mangel, ja. Aber er war da und der Joschi und der Kaleb sind mitgegangen, ne? Obwohl die ja die wollten einmarschieren sozusagen, ja, aber die sind mitgegangen. Die waren nicht allein. Lass sie nicht aufhalten auf deinem Weg. Zieh es durch. Es kommen Widerstände, aber es werden sich Brücken auftun. Es kommen verschlossene Türen und Jesus gibt dir den Schlüssel. Ich sag dir, das wird das Jahr, das werden die Jahre deines Lebens jetzt. Und es verändert sich gerade so viel gesellschaftlich und weltweit und du bist ein Teil davon. Deswegen will ich dich ermutigen. Und ich möchte abschließen, bin schon am Ende meiner Predigt, möchte abschließen mit einer kleinen Geschichte. eigentlich ist es eine große Geschichte. Ja. Da haben sich endlich die Menschen zusammengefunden. Ja, 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Also vielleicht 10.000, 15.000, was weiß ich. Endlich haben sie es geschafft. Jetzt waren sie bei Jesus und die haben zugehört. Und das war, der hat ihnen Worte des ewigen Lebens und der Kraft gepredigt. Und die waren so, die haben sich so verstanden gefühlt und gesehen gefühlt. Und da waren alle dabei. Bauarbeiter, Soldaten, Prostituierte, Zöllner, Steuereintreiber, Ehrliche, Unehrliche, alle waren dabei, außer Pharisäer, die nicht. Für die war das nicht der Event. Aber sonst waren alle dabei, so wie wir. Tja, und dann ist was passiert. Die haben plötzlich ein natürliches Bedürfnis bekommen. Hunger. Die haben Hunger bekommen. Menschen haben ganz natürliche Grundbedürfnisse. Menschen wollen gesehen werden. Menschen wollen ernst genommen werden. Menschen wollen gesehen werden und gehört werden und sie wollen geliebt werden. Und sie kriegen Hunger. Und die Liebe sieht die Menschen. Die Liebe sieht die Menschen. Kalkulatorisch schwierig. 5 Brote für 1000 ein Brot. War für die Jünger nicht möglich. Organisatorisch sind sie gescheitert. Ne? Lieferando konnte nicht bedienen, so viele. Das ging nicht. Blieb nur der Blick auf Jesus. Nur das blieb. Nur das. Und Jesus sagt, gebt ihnen. Der kleine Junge kam mit seinen paar Broten und Fischen und hat es nicht festgehalten, ja? Hat Jesus gegeben. Jesus hat gedankt, brach das Brot, gab es den Jüngern. Die verteilten das. Was sagt uns das? Jesus macht aus denkenden und rechnenden Erwachsenen kleine Kinder, die miteinander teilen. Das wünsche ich so dieser Gemeinschaft hier, dass wir das, indem wir uns so in die Hand nehmen, uns sehen, uns lieben, uns betrachten, uns verstehen, das miteinander teilen, was Jesus uns gibt. Das ist das Leben. Das ist biblische Prophetie. Das sind Grundlagen. Und wenn ihr mögt, wenn ihr wollt, können wir noch miteinander beten. Wollt ihr? Okay. Jesus, danke, dass du jeden Einzelnen in diesem Raum siehst, dass du jeden Einzelnen siehst am Bildschirm zu Hause, jeden Einzelnen, der diesen Gottesdienst miterlebt, der das Wort hört und dass du uns miteinander hier in deinem Leib so verbindest, dass wir plötzlich durch das Anschauen von dir genug haben. Genug an allem, sogar Überfluss. 12 Körbe waren übrig. Es war also mehr als genug da für alle, die noch dazukommen würden und könnten. Du schaffst Überfluss für diese ganze Welt, für die Parallelgesellschaften, für die Arbeitswelt, für alles Mögliche, was wir uns noch gar nicht vorstellen können, aber auch für all das, wo wir involviert sind. Und wir sind getragen durch die Liebe. Wir sind errettet durch dein Blut, Jesus. Wir sind fest in dir verankert und verwurzelt. Und wir warten auf dich, dass du wiederkommst. Und wir erwarten jeden Tag deine Hilfe, dein Eingreifen, deine Nähe, deine Gemeinschaft.